Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.
Hallo zusammen, hier ist Teve Schäfer von den Ruhrnachrichten. Heute sprechen wir über drei große Themen. Erstens die geklärte Ursache der Explosion am Westring. Zweitens ein zweiter Panzerblitzer für unsere Stadt. Und drittens ein Top-Talent verlässt Wacker Oberkastrop und das ohne Ablösesumme. Dafür habe ich zwei Gäste eingeladen, das sind Tobias Weckenbrock und Lars Biermann. Davor gibt's aber, wie immer, die Kurznachrichten. Los geht's! Strauß. An der Herner Straße 150 steht jetzt ein Blumenautomat der Gärtnerei Drippe. Dort gibt's rund um die Uhr frische Sträuße. Der Automat ist gekühlt und wird täglich kontrolliert. Inhaber Ulf Drippe sieht das Angebot als Ergänzung zu den kürzeren Öffnungszeiten im Winter. In der Adventszeit sollen auch weihnachtliche Sträuße und Kränze angeboten werden. Drippe meint, wenn man sich spontan nachts verliebt hat, sollte man immer an einen Strauß frischer Blumen kommen. Die Gärtnerei versucht jetzt mit dem Automaten auch ein bisschen neue Wege auszuprobieren. Gibt es aber schon seit 100 Jahren das Geschäft. In Castrop-Rauxel gibt es übrigens mehrere solcher Automaten, zum Beispiel an der Bahnhofstraße 135, betrieben von der Floralwerkstatt und nun eben auch an der Hernerstraße. Nikolaus. Am 6. Dezember findet am LWL Industriemuseum Schiffshebewerk in Henrichenburg in Waltrop wieder die Nikolausfeier statt. Beginn ist um 15 Uhr, gegen 16.30 Uhr fährt der Nikolaus mit Knecht Ruprecht auf der Barkasse Riesenbeck ein. Danach gibt's einen Laternenumzug und eine Lesung auf dem Schiff Osterer. Je nachdem, ob man Ermäßigung bekommt, zahlt man 10 Euro oder 8 Euro. Eine Anmeldung ist bis 26. November unter 02363 97070 nötig. Post. Am 2. Dezember eröffnet im Edeka am Marktplatz Ickern eine neue Postfiliale. Dort können Briefe und Pakete aufgegeben sowie Marken gekauft werden. Die Post arbeitet dafür mit dem Einzelhändler zusammen, um längere Öffnungszeiten zu ermöglichen. Der Edeka-Markt wurde zuvor modernisiert. Auch die Bäckerei Auffenberg hat ihr Angebot erweitert. Bahn. Der Bahnübergang Obere Münsterstraße, also am Bahnhof Süd, wird ab 2028 für Autos geschlossen. Damit fällt der direkte Weg vom Biesenkamp in Richtung Altstadtring künftig weg. Fußgänger und Radfahrer dürfen den Übergang vorerst weiter nutzen. Langfristig soll aber eine andere Querungsmöglichkeit geschaffen werden. Vielleicht eine Brücke oder ein Tunnel. Hintergrund ist der geplante Umbau des Haltepunkts Castrop-Rauxel Süd. Dort sollen neue barrierefreie Bahnsteige entstehen. Stadt und Bahn haben sich nun auf eine Übergangslösung geeinigt. Der Übergang bleibt offen, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Wie lange das noch dauert, ist unklar. Klar ist nur, für Autos ist ab 2028 Schluss und das wird den Verkehr in der Altstadt bestimmt verändern. Markt. Das Castroper Weihnachtsdorf ist eröffnet. Bis zum Jahresende gibt es da jetzt Programm und natürlich die beliebten Essens- und Getränkestände, Karussell und alles, was sonst so dazugehört. Das Bühnenprogramm hat einige Highlights zu bieten, die haben wir mal für euch in einem Artikel zusammengefasst. Außerdem habe ich mit Leon Philipp, einem der Hauptveranstalter, gesprochen darüber, wie es mit der Sicherheit auf dem Markt aussieht. Und der hat mir erklärt, wie das mit mobilen Bäumen und mit sogenannten Trucksperren gelöst wurde, möglichst elegant, sodass man da als Fußgänger durchkommt, aber halt nicht mit einem Fahrzeug. Auch das könnt ihr nochmal ausführlich bei uns auf RN Plus nachlesen. Jetzt geht's aber weiter mit den Hauptthemen und mein erster Gast ist Tobias Weckenbrock. Direkt zu zwei Themen habe ich diese Woche meinen Kollegen Tobias Weckenbrock im Studio. Herzlich willkommen.
Das ist ja der Hammer. Was ist los?
Ja, ich weiß nicht. Du hast mal wieder ordentlich recherchiert.
Oh, okay. Gut. Ja, gerne. Hallo, Teve.
Zwei Themen, die mich interessieren, sind erstens der Panzerblitzer, der neue, der in Castrop-Rauxel installiert werden soll und an verschiedenen Stellen eingesetzt werden kann. Und das zweite ist ein Thema, das, glaube ich, mit die meiste Reichweite hatte dieses Jahr überhaupt in Castrop-Rauxel, die Explosion eines Tanklasters am Westring.
Und da sind wir direkt beim Knackpunkt, Teve. Da ist gar kein Tanklaster explodiert.
Nee.
Und das wissen wir seit dieser Woche, seit gestern.
Dann fangen wir auf jeden Fall mit diesem Thema an.
Ja.
Einen Tag war ich jetzt nicht da.
Ja.
Und schon haben sich die die Infos gedreht.
Ja, was, die Lage hat los? Sich verändert, genau. Die Polizei hat längere Zeit immer nur auf unsere Anfragen, wir haben da eigentlich jeden zweiten Tag mal nachgefragt, wie ist der neue Stand, hat eigentlich immer gesagt, ja, da müssen nochmal Ermittler rein, ein Gutachter geht nochmal rein, Freitag war das der Fall, Montag und Dienstag nochmal, also das war jetzt Anfang dieser und Ende letzter Woche. Und jetzt steht ein überraschendes Ergebnis fest. Und zwar, naja, ich würde vielleicht auch sagen, es ist vielleicht nur ein Zwischenergebnis, aber für uns schon mal was, was man vermelden kann. Dort ist kein Tanklaster explodiert. Dort stand tatsächlich ein Tanklaster-Auflieger in dieser Garage. Aber die Explosion, hat mir jetzt die Sprecherin der Polizei gesagt, sei aus einem Sozialraum der Firma hervorgegangen. Das heißt also, da waren mindestens zwei Personen in diesem Raum. Und möglicherweise explosive Gase in der Luft. Und da dort mit Gefahrgut in der Spedition gearbeitet wird, kann das natürlich, darf das eigentlich nicht sein, kann aber natürlich irgendwie passieren, wenn da irgendwelche Gashähne vielleicht offen stehen oder so. Das wissen wir auch alles nicht so genau, aber die Explosion sei nicht an dem Tanklaster gewesen, sondern in dem Sozialraum. Was genau für ein Raum das ist, konnte mir die Polizeisprecherin auch nicht so detailliert sagen. Aber es war anders, als man bisher angenommen hat.
Du warst ja für uns vor Ort, als das passiert ist.
Am 31. Oktober war das. Ist schon eine Weile her, ja.
Das ist irgendwie um 8 Uhr ungefähr gewesen. Und ja. Kurz darauf bist du auch eingetroffen. Da war doch dieser Tanklaster.
Da war ein Tanklaster,
war
genau.
Kaputt, oder?
Wir sind da am Truck Center Castrop-Rauxel am Westring. Das ist quasi direkt unterhalb der A42 an der Ausfahrt Bladenhorst. Kennt eigentlich jeder. Da war früher mal eine Diskothek, Spektrum hieß die. Da sind einige Dinge, eine Tankstelle, Tankpool 24 für LKW. Da ist ein Imbiss und unterschiedliche Garagen und Werkstätten. So, und genau da ist es tatsächlich um 8.15 Uhr zu dieser Explosion an jenem Freitagmorgen gekommen. Und in dieser großen Garage, da steht so Volvo-Trucks und Renault-Trucks oben dran, so Schriftzüge, die, ich glaube, 3 oder 4 große Tore und Einfahrten hat, wo man also von beiden Seiten aus rein- und rausfahren kann. Also in Summe 8 oder 6 Tore, jeweils doppelt. Da stand tatsächlich so ein Auflieger. Also so ein ganz normaler Tanklaster, das sind diese runden, zylinderförmigen Dinger, die man dann auf so eine Zugmaschine drauflegt. Darum heißen die ja Auflieger, die Zugmaschinen haben dann ja so einen Sattel und das ist also kein klassischer Anhänger, sondern Auflieger. Und in diesem Auflieger sind in der Regel ab und zu so Gase wie Propan oder Butan geladen, die werden dann transportiert. Es hieß schon in der ersten Berichterstattungslage dazu, dass dieser Tankauflieger eigentlich leer sei. Also leer kann er eigentlich nicht sein, weil grundsätzlich macht man das dann so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass diese transportierten Gase ausgelassen werden, also umgelagert werden und dann wird so ein Tankauflieger mit Stickstoff ausgeblasen, also damit auch keine Restgase verbleiben, bläst man den mit Stickstoff aus. Und es hieß schon damals, der habe nichts geladen, außer eben dieses zum Ausblasen genutzte Stickstoff, was nicht hochentzündlich und explosiv ist. Darum war das irgendwie alles schon rätselhaft. Und wir haben dann ja vor Ort Bilder gemacht und auch gesehen, irgendwie ein explodierter Tanklaster müsste eigentlich anders aussehen. Weil der Tank selbst, der war zwar von außen total schmauchig und verbrannt und rußig, aber nicht deformiert oder da war jetzt so vom Weitem auch keine Öffnung dran zu sehen. Und wenn ein Tanklaster explodiert, da muss ja irgendwas auch aufbrechen an so einem zylinderförmigen Tank. Also das kam mir alles schon seltsam vor. Naja.
Aber die Info, dass der Tanklaster explodiert sei, haben wir ja von offiziellen Stellen bekommen.
Genau, ne? Die Feuerwehr hat das relativ zeitnah so kundgetan. Schon um 9 Uhr, also eine Dreiviertelstunde nach der Explosion, war ich ja mit dem Sprecher Heine Holtkotte vor Ort. Und der hat mir vor der Kamera dann eben auch selbiges gesagt, Tanklaster-Explosion. Wir haben noch diese fette Rauchwolke und schwarzen Ruß und Rauch im Kopf, haben viele in Castrop-Rauxel gesehen. Das war schon eine sehr, sehr besondere Lage hier für die Stadt Castrop-Rauxel.
Wir haben da auch Luftaufnahmen, also wer es vielleicht noch nicht gesehen hat und sich dafür interessiert, kann auf jeden Fall nochmal die Bilder von vor Ort angucken. Das war eine heftige Nummer.
Absolut.
Also ich habe gelesen, das Garagentor sei irgendwie 15 Meter durch die Luft geflogen und ja, da waren ja auch Menschen in der Nähe. Ja. 2 Personen wurden lebensgefährlich verletzt, 2 weitere wurden auch verletzt. Weißt du, wie es den Leuten geht?
da frage ich ihn natürlich auch immer bei der Polizei nach. Die Polizei sagt mir aber, so ganz genau können wir über den Gesundheitszustand jetzt nichts sagen. Sie würden mir aber sagen, wenn sich also massiv etwas verändert, bei Menschen in Lebensgefahr ist ja oftmals dann leider auch so, dass es dann noch einen Todesfall gibt durch die schwersten Verletzungen. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Die Sprecherin hat mir gegenüber gesagt, dass also zurzeit keine Lebensgefahr mehr herrsche, aber sie spricht immer noch von schwersten Verletzungen und sagt keine weiteren Details. Also ein 22-jähriger Mann aus Herten und ein 50-jähriger aus Herscheid sind immer noch in den Krankenhäusern und wir drücken wirklich alle Daumen, dass es da keine bleibenden Schäden gibt, aber das ist ja schon fast nicht anzunehmen.
Wie sieht es denn jetzt vor Ort aus? Da sind ja Betriebe, die eigentlich gerne arbeiten würden, aber nun ist da ja eine große Explosion gewesen. Kann man da jetzt bald wieder weiterarbeiten oder ist das
ehrlich gesagt, glaube ich das erstmal nicht, zumindest die Garage. Die Werkstatt, dieser Sozialraum, das ist erstmal eingezäunt, von der Polizei im Prinzip auch beschlagnahmt, also man darf da auch nicht rein, ist auch einsturzgefährdet, ist auch super gefährlich, also man sollte es auch tunlichst unterlassen. Und meine These ist, dass das abgerissen werden muss und neu gebaut. Die Büroräume der Spedition, die da ist, die auch mehrere Tanklaster hat und so, also eigentlich eine größere Gefahrguttransporter-Spedition, die waren zum Teil unangetastet. Also die sind so vorne zum Westring raus. Da waren Leute, die gingen auch rein und raus, als ich da war, als es brannte. Das scheint also da, der größere Bürotrakt scheint also nicht betroffen zu sein. Dieser Sozialraum muss dann wohl ein Raum zwischen den Werkstätten und den Büroräumen gewesen sein. Wie jetzt da genau weitergearbeitet werden kann, ist mir leider nicht klar. Also ich habe schon am Freitag, als das passiert ist, eine E-Mail an den Geschäftsführer geschickt dieser Spedition und ihm mein Beileid erstmal auch kundgetan und ihm gesagt, dass ich mich gerne am Montag, wenn das alles ein bisschen ruhiger geworden ist, auch für ihn, mich gerne mit ihm unterhalten würde. Aber da bestand jetzt keine Bereitschaft. Habe ich auch grundsätzlich Verständnis für. Die haben natürlich jetzt auch andere Dinge vielleicht zu tun, als jetzt mit mir als Pressevertreter zu sprechen. Aber ich habe mit einigermaßen, glaube ich, großer Pietät freundlich angefragt, alles Gute gewünscht. Und wenn aktuell da keine Kommunikationsmöglichkeiten bestehen, dann ist das halt so. Darum kann ich aber jetzt über die Arbeit der Spedition natürlich auch nichts sagen. Was ich sagen kann, ist aber, und darum wird es auch ein bisschen brisanter, also erst war ja die Rede von einem Unfall bei der Arbeit an einem Tanklaster. Inzwischen ist laut Polizei auch von Fahrlässigkeit die Rede. Das heißt also, dass möglicherweise, Arbeitsunfall ist es immer noch, aber dass möglicherweise da Dinge nicht beachtet wurden, die für die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter da relevant sind. Und wenn solche brennbaren explosiven Gase in der Luft sind, dann reicht ein kleiner Funke, weiß ich nicht, von einem Feuerzeug einfach nur der Feuerstein oder auch ein Lichtschalter, den man betätigt und es kommt zu diesem heftigen Knall. Das kann dann passieren, so hat es mir die Polizeisprecherin auch gesagt.
Ein weiteres Thema, zu dem du durchaus was sagen kannst, ist der zweite Panzerblitzer, den Castrop-Rauxel bekommen soll. Was ist ein Panzerblitzer?
Ein Panzerblitzer klingt erstmal komisch, ist eine Blitzanlage, die auf einem Anhänger montiert ist und die gepanzert ist, weil sie eigentlich unbewacht, 12, 24 Stunden an einem Ort steht, da stehen bleibt, da ihre Arbeit verrichtet und dann am nächsten Tag oder auch 2-3 Tage später von einem Mitarbeiter weitergezogen wird zu einem anderen Ort. Und zwar immer so zu Orten, entweder die Bürgerschaft als Raserstrecken bezeichnet, die der Stadt melden, hier müsste mal einer blitzen oder wo es gefährlich ist, wo man besondere Vorsicht walten lassen muss, weil zum Beispiel Schulwege, Kindergärten oder auch Seniorenheime in der Nähe sind, gerne auch mal in Tempo 30 stellen, manchmal auch auf unscheinbaren Tempo 30 stellen. Ich bin schon mal geblitzt worden von dem Panzerblitzer, der schon länger da ist, am Ickerner Knoten. Wenn man da rausfährt zur langen Straße Richtung Habinghorst, dann ist da das Seniorenzentrum und da ist ein Stück tatsächlich wegen des Seniorenzentrums Tempo 30.
Und wie weit warst du drüber?
Und an dieser Chemiesäule habe ich dann dieses 30-Schild beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr. Man macht ja auch Schulterblick und guckt hier und da. Habe ich das nicht gesehen. gesehen und bin, weiß nicht, 46 oder 44 oder 43 gefahren, sowas um den Dreh. Ich finde nicht allzu viel drüber, aber wir wissen, das ist zu schnell, akzeptiere ich auch, habe auch gezahlt. Ich war ein bisschen genervt, weil diese Tempo 30 Schilder fand ich nicht so richtig gut platziert. Habe ich auch mitgeteilt in der Bemerkung bei diesem Bogen, den man dann ja ausfüllen kann und keine Ahnung, ob sie da daran was verändert haben. Ich habe aber gelernt, Achtung, da ist Tempo 30. Ja. Also, wir haben jetzt zwei.
Und warum heißen die jetzt Panzerblitzer?
Ja, genau, weil die geschützt sind.
Also Blitzer kenne ich ja, aber
die sind
Panzer.
Stell dir vor, du stellst einfach eine Kamera mit Blitzanlage so am Straßenrand auf. Ja. Wie lange steht die da?
10 Minuten.
So, nimmt einer mit, stellt sie in den Schrank, keine Ahnung, macht sie kaputt, irgendwas. Die Dinger sind gepanzert. Da gab es auch schon mal einen Brandanschlag tatsächlich auf den ersten Panzerblitzer im Jahr 2022. Da musste die Feuerwehr nachts hin löschen. Der war dann ein paar Wochen außer Betrieb, ist aber wieder in Ordnung. Also die sind relativ robust. Man kann da eigentlich relativ wenig Schaden anrichten. Gut, mit einem Brandanschlag kriegt man irgendwie alles kaputt, aber es ist dann halt auf Kosten der Steuerzahler und die Fotos, die diese Anlage gemacht hat, sind trotzdem safe, die sind im Sack, also selbst wenn man geblitzt wurde mit 180 in der Tempo 30 Zone, man hat keine Chance, man ist dann, man wird gepackt.
Also es lohnt sich auch nicht, den anzuzünden.
Nee, und so. Jetzt gibt's ja auch noch zwei.
Warum gibt's jetzt einen zweiten?
Weil sich gezeigt hat, 2020 gab's den ersten im Oktober und dann hat man das ein bisschen beobachtet und der Einsatz hat sich eigentlich als sinnvoll erwiesen. Nicht, weil die Stadt damit ihr Säckel voll macht, vielleicht auch ein bisschen, klar, es muss sich auf jeden Fall ja refinanzieren, weil so ein Ding kostet. Der neue kostet ungefähr an Miete allein 300 Euro am Tag für die Stadt. Das sind so aufs Jahr gerechnet 110.000 Euro und man braucht Personal, um diesen Einsatz zu machen. Man braucht
wie ein sehr gut bezahlter Mitarbeiter.
Man braucht Verwaltungspersonal für die Ordnungsgelder, die verhängt werden. Da werden ja Briefe rausgeschickt, da muss man gucken, ob die Geldeingänge dazu passen und so. Also all das muss nachgearbeitet werden, Mahnungsschreiben und alles, was dazugehört. Das ist also auch mit 1,5 Stellen im städtischen Haushaltsplan, Stellenplan berücksichtigt. Ein so ein Panzerblitzer. So, und da muss ja auch einer rumfahren, hinfahren, weiß ich nicht, Material auswechseln, Akku aufladen, den Anhänger woanders hinstellen und so. Das ist also auf jeden Fall mit Aufwand verbunden. Und der soll refinanziert sein, das ist klar. Der ist auch refinanziert, aber Bürgermeister Cravagna sagt wirklich an allen Ecken und Enden, die Menschen wollen gerne, dass geblitzt wird vor ihrer Haustür, vor ihrem Schulhof, vor dem Bäckerladen um die Ecke. Die melden also diese Raser, vermeintlichen Raserstellen dann der Stadt und die Stadt muss sagen, ja, wir haben einen Panzerblitzer, aber wir schaffen es nicht überall gleichzeitig zu sein. Und um diesem Bedürfnis einfach gerecht zu werden, sagt Cravagna, haben wir jetzt den zweiten angeschafft. Das war auch ein Ratsbeschluss, 2023, glaube ich, ist der gefasst worden, auch mit großer Einverständnis eigentlich aller, nicht aller Parteien, aber mit großer Mehrheit. Und insofern ist das Ding jetzt da und kommt in den nächsten Tagen zum Einsatz.
Manchmal auch krass, wie lange das dann dauert, denn wenn du 23 entscheidest, ja, wir wollen den haben.
Ja.
Ende 2025 reden wir jetzt darüber, dass der bald da ist.
Ja, das ist irre. Und wir müssen noch eine weitere Frage klären. Aber
das kennt man auch von anderen Projekten durchaus.
Wir müssen noch eine weitere Frage klären, weil der soll ja beliebt sein, ein bisschen
in
Anführungsstrichen.
Der ist ja so ein bisschen personalisiert, dieser erste Panzerblitzer.
Ich sag's mal ganz salopp, ein Blitzer ist ja eigentlich immer ein Arschloch. Also für Autofahrer. Dadurch, dass man ihm einen Namen gibt, will man ihn, glaube ich, ein bisschen verniedlichen und, weiß ich nicht, so ein bisschen salonfähiger machen. Und das klappt auch. Also der erste heißt Gunther.
Wer hat ihm diesen Namen gegeben?
Der wurde benannt nach Gunther Gapka. Das war ein langjähriger Mitarbeiter der Stadt Castrop-Rauxel im Bereich Straßen und Ordnung. Das heißt also, einer, der da seine Meriten erworben hat, durfte dann der Namenspate sein. Das hat die Stadtverwaltung entschieden. Und der Gunther ist jetzt seit 2020 im Einsatz, also jetzt 5 Jahre. Und jetzt soll er, naja, einen Bruder, eine Schwester oder sowas bekommen. Und die Stadt und wir sind auf Namenssuche gegangen, weil wir wussten, wir haben uns schon gedacht, ey, der muss ja auch einen Namen haben. Und haben uns dann einfach mal vorgewagt und Anfang dieser Woche unsere Leser gefragt, welche Vorschläge sie denn hätten. Und da sind also in kürzester Zeit, weiß nicht, grob 30 zusammengekommen. Soll ich mal einen Abriss machen?
Bitte.
Ja. Eine Leserin, Frau Knapp, sagte, der könnte doch gut Kassi heißen. also im Sinne von Kasse machen, aber auch Kastrop Rauxel wäre auch ein weiblicher Name. Das war unter anderem auch damals bei der politischen Diskussion schon. Die Partei hatte gesagt, ja, das muss ja einen weiblichen Namen dann bekommen. Das war Andreas Kemner damals wichtig. Also weiblich ist auf jeden Fall.
Also Wortspiele mit Kass sind ja durchaus.
Ja, Kaskade. Beliebt. Kaskade habe ich auch.
Und auch wir können uns nicht davon freisprechen.
Wie heißt unser Pod?
Der Podcast, auf den die Leute geklickt haben.
Scheiße, ja. Langweilig. Nein, ich finde es ja auch ganz schön. Also das funktioniert ja irgendwie auch ganz gut. Aber weiblich ist auf jeden Fall im Rennen Gudrun für Gunther, Gertrud.
Dann hätte man ein Pärchen. So, ne?
Gunda, Gunhild und Gundel sind so Vorschläge, die gekommen sind. Aber auch Gunhilde oder Brunhilde, da hat uns tatsächlich ein Leser oder mehrere Leser haben uns das vorgeschlagen und einer hat uns die Nibelungensage dazu noch vorgetragen. Ich bin da nicht so ganz tief im Thema und habe auch diese längere Mail nicht gelesen, aber Gunhilde und Gunther könnte man machen. Manche Leser schlagen aber auch was anderes vor. Karl-Heinz Kunzer zum Beispiel hat gesagt, oh, nennt den doch Abzocker.
Okay.
Oder
kein schöner Vorname.
Auf Instagram kam der Vorschlag Moneypenny.
Stark.
Gerda,
hat sich das schon gesagt? Das ist doch der von Dings. Dinner for One, oder? Nee. Moneypenny.
Weiß ich auch nicht. Das ist doch von James Bond, oder?
Die Chefin?
Weiß ich auch nicht so genau. Alexandra aus der griechischen Mythologie irgendwie als Beschützerin der Menschheit oder Verteidigerin. Das hat Dirk May vorgeschlagen. Störtebecker, der bekannte Pirat. Kriemhild habe ich auch hier irgendwo gelesen. Und noch andere Sachen. Ich lese mal einmal noch die Liste vor. Rosita, Acker, Bina, Charlie, Juliane, Brigitte, Mehmet, Britt,
Hugo. Ich meine, Kriemhild ist die Tochter von Gunther.
Ach so.
Oder?
Ja, das kann sein, genau. Mero ist auch dabei, weil der bisherige Gunther hat das Kfz-Kennzeichen Mero, also Me und Ro. Ich weiß gar nicht, wofür Me, weißt du, wofür?
Mettmann.
Mettmann, weil er wahrscheinlich da zugelassen wurde, der Anhänger.
Wahrscheinlich.
Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich kenne auch das Kennzeichen des neuen Panzerblitzers noch nicht, dadurch wird man ihn dann von dem alten unterscheiden können. Ansonsten baugleicher Typ, könnte dann vielleicht aber auch Bianca, Isolde, Marie oder Johanna heißen.
Wer bestimmt denn das jetzt?
Ja, die Stadt hat einen Tag später auch angefangen aufzurufen. Bei der Stadt, bei Instagram sind schon noch mehr Vorschläge eingegangen. 90 Kommentare hat dieser Post. Die Stadt will jetzt alle sammeln. Wir haben unsere Vorschläge, also die Vorschläge unserer Leser auch an die Stadt weitergereicht. Mit der Bitte, die zu berücksichtigen. Die wollen 5 Namen daraus auswählen und dann Voting machen. Ich weiß gar nicht, wann das losgeht. Vielleicht jetzt schon am Wochenende, weil bis Donnerstag, also das ist der Tag, an dem wir aufnehmen, ist Einsendeschluss bei der Stadt. Wer das jetzt hört, kann also leider keine tollen Vorschläge mehr zu den 837 anderen Vorschlägen einreichen. Wir berichten dann natürlich auf rohnachrichten.de auch, wie das ausgegangen ist und wann dieses Gerät dann im Einsatz sein wird.
So, Tobi, vielen Dank. 2 Themen, die durchaus unterschiedlich waren.
Ja.
Du hast aber beide super abgedeckt. Vielen Dank.
Oh, danke. Ein Zeugnis kriege ich ja selten hier.
Ja, heute schon.
Bestens.
Ciao, Tobi, bis nächstes Mal. Ciao.
Bis dann.
Als nächstes möchte ich über Sport reden, genau gesagt über Fußball, zusammen mit meinem Kollegen Lars Biermann. Hallo.
Hi.
Heute reden wir über einen jungen Mann von Wacker Oberkastrop, der den Verein leider verlassen wird. Um wen geht es?
Es geht um Jonas Pölker, den 20-jährigen Mittelfeldspieler und ist er aktuell noch Wackeraner? Ja, eher weniger, also Ex-Wackeraner dann jetzt.
Sein Spitzname ist ja Franz. Wieso heißt er so?
Das ist ganz witzig. Er wurde, glaube ich, relativ schnell, als er aus der A-Jugend kam, genannt. War so der Franz Beckenbauer Oberkastrops, war so die Devise. Habe ich damals auch einen Text so aufgeschrieben. Es war, glaube ich, einfach so eine Mischung aus Rückennummer, blonden Haaren, seiner Spielweise und er hat, glaube ich, am Anfang immer mit den Kaiser 5 Schuhen gespielt, die ja von Franz Beckenbauer quasi prägend sind. Und das war so die Geschichte, warum ihn eigentlich alle Franz nennen in Oberkastrop.
Eins der Top-Talente, so hast du ihn bezeichnet, der nun aber den Verein verlassen wird. Warum? Wohin? Was ist passiert?
Ja, genau. Er verlässt Wacker Oberkastrop relativ überraschend. Also es gab die letzten Jahre immer mal wieder so Richtung Sommer die Gerüchte, oh, bleibt Franz, bleibt er nicht. Aber eigentlich hat Wacker es immer sehr gut hinbekommen, ihn davon zu überzeugen, dass er bleibt. Er war jetzt knapp 7 Jahre dort. Ist ein echter wacker Junge, wie der sportliche Leiter Steffen Gollob sagte. Ja, und jetzt wechselt er nach Dortmund in seine Heimatstadt, ist eigentlich Dortmunder, zu Westfalia Dortmund an die Provinzialstraße in Bövinghausen. Ja, und wechselt damit von der Westfalenliga in die Kreisliga A, was ja schon eher ein kurioser Schritt ist, möchte man meinen, wenn man aufs rein Sportliche blickt. Jetzt muss man bedenken, Westfalia Dortmund ist kein A-Ligist, wie man ihn so normalerweise kennt. Der Club wurde 2022 von unter anderem Maurice Temmel gegründet. Das ist ein Dortmunder Amateurfußballer, ist relativ bekannt, spielt auch selber dort, ist Kapitän. Und ja, die Westfalia hat sich so ein bisschen das Ziel auf die Fahne geschrieben, so schnell es geht, irgendwie in der Oberliga Westfalen zu spielen.
Eigentlich wollten die so einen Durchmarsch hinlegen, das hat aber nicht so ganz geklappt, ne?
Ja, richtig. Sie mussten ja wie jeder neue Club eigentlich in der Kreisliga C anfangen. Und dort wollten sie dann zumindest mal, ich glaube, Richtung Landesliga, Westfalenliga durchmarschieren. Dann der Sprung in die Oberliga ist nochmal ein anderer Schnack, also den kannst du nicht einfach so planen. Aber sie haben es letzte Saison nicht geschafft, aus der Kreisliga A Dortmund in die Bezirksliga aufzusteigen. Dort kamen ihnen Clubs zuvor, mussten sich hinten anstellen, versuchen es dieses Jahr nochmal. Es sieht fairerweise sehr gut aus, also sie sind Erster in der Kreisliga A1. Ja, und dort spielen halt keine normalen A-Liga-Spieler, sondern Jungs, die schon sehr viel höher klassische Erfahrung haben. Also unter anderem Gründer Maurice Temmer, aber ich denke da auch an einen Justin Nice, der mal in der Schalker Knappenschmiede ein hochgehandeltes Talent war.
Welche Gründe gibt es denn jetzt für einen Wechsel zu diesem Club?
Ja, ich habe da mit Steffen Gollob von Wacker Oberkastrop drüber gesprochen und ja, bei Wacker hat Franzis damit begründet, dass ihm einfach ein bisschen die Zeit fehlt für Westfalenliga Fußball. In der Westfalenliga wird mehr als zweimal die Woche trainiert. Es sind sehr anstrengende, wichtige Spiele. Es sind teilweise weite Auswärtsfahrten. Unter anderem jetzt diesen Sonntag fährt Wacker bis nach Erntebrück. Das ist eine ordentliche Strecke. Da wird mit dem Bus hingefahren. Ja, und Franz macht eine Ausbildung zum Fliesenleger. Also ein körperlich sehr anstrengender Beruf. Ist da dementsprechend auch viel unterwegs. Und ja, will einfach diesen Schritt zurückgehen, zu sagen, ja, Fußball ist nicht mehr die Priorität Nummer eins, das stelle ich erstmal hinten an und in Dortmund wird halt nur zweimal die Woche trainiert.
Ist auch ein kräftiges Kerlchen, ne? Ich habe ihn jetzt, glaube ich, einmal auf dem Bild gesehen. Wie nimmst du ihn im Spiel so wahr, wenn du ihn spielen siehst?
Ja, technisch überragend und wie du sagst, ja, einfach so ein Kraftpaket. War nicht so ganz der Größte, glaube ich, aber das ist für mich immer ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich bin immer größer als alle anderen, aber von der Körpergröße her. Aber ja, er ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Mittelfeldspieler. Ich glaube, das hat man auch schon daran gesehen, als er als A-Junior, als Kapitän der Wackeraner A-Jugend regelmäßig erst morgens in der A-Jugend spielte und später dann vom Vater noch zum Westfalenligaspiel gefahren wurde und dort dann auch noch eingewechselt wurde. Also der kann schon richtig gut kicken, ist gegen den Ball ein Zerstörer und vor allem halt ein Lautsprecher auf dem Platz. Also er ist 20 Jahre alt, war letzte Saison noch 19, zählte da zum Stammpersonal und der hat sich damals auch letzte Saison nicht gescheut, wenn ihm was nicht gepasst hat, auch Weltmeister Kevin Großkreuz einfach mal anzuschreien und also ja, einfach ein Top-Typ, menschlich überragend. Ich habe ihn ein paar Mal so kennenlernen dürfen und auch manchmal mit ihm unterhalten dürfen. Also auch sehr, sehr, sehr nett. Also ein großer Verlust für Wacker Oberkastrop.
Sehr bitter, so einen Spieler zu verlieren. Wann ist es denn jetzt soweit?
Genau, also spielen wird er laut Maurice Temme wohl so ab der Dortmunder Hallenstadtmeisterschaft. Das ist ziemlich genau in einem Monat oder ein bisschen länger. Es ist so um die Weihnachtszeit rum geht die Vorrunde da los, da wird er wohl schon mitspielen, steigt jetzt bald ins Training ein, er kommt halt aber gerade aus einer sehr längeren Verletzung, also muss sich da erstmal wieder einfinden, bevor er wieder auf dem Platz steht.
Was hat er?
Knie, glaube ich, also hatte irgendwas auf jeden Fall schwerwiegender, wo er jetzt länger ausgefallen ist.
Wie kann das denn sein, dass das jetzt so schnell geht, dann mit dem Wechsel? Also hat man nicht irgendwie Verträge oder so?
Es gibt durchaus Amateurverträge, in dem Fall scheint es einfach nicht der Fall zu sein. Ich kenne jetzt nicht genau die Vertragsmodalitäten oder Interna bei Wacker, aber genau, also in dem Fall ist es wahrscheinlich einfach so, wenn ein, also ich glaube, das ist halt auch noch ein wichtiger Aspekt, der dazukommt. Also Wacker wird keine Ablöse für Franz kassieren, also wird kein Geld für ihn bekommen. Normalerweise ist das ja bei Wechseln in der Winterperiode so, dass Vereine Ablösesummen aufrufen können in beliebiger Höhe. Im Sommer ist das nicht möglich. Im Sommer gibt es auch Ablösesummen, aber da gibt es einen Verrechnungsschlüssel, der klar aufzeigt, wechselt ein Spieler von Liga A in Liga B, kriegt der Verein dieses Geld. Im Winter sind die eigentlich frei verhandelbar. Jetzt hat Franz aber 6 Monate nicht für Wacker Oberkastrop gespielt, weil er länger verletzt ist und dadurch ist er quasi ablösefrei, kann den Verein mehr oder minder beliebig wechseln und dann zur Rückrunde eingreifen bei Westfalia.
Ich nehme an, dass das eine große Lücke reißt in der Mannschaft von Wacker. Wie kann man so einen Abgang auffangen?
Ja, genau. Also Steffen Gollob sagte auch, menschlich und gerade auf fußballerisch verliert man dann einen Top-Jungen. Man kann das mit dem Kader von Wacker sehr gut auffangen. Also ich habe da auch mit Steffen Gollob drüber gesprochen. Sie werden jetzt nicht im Winter irgendwie im zentralen Mittelfeld nachlegen müssen, denn sie haben da ja mehr oder minder ein Überangebot, was Spieler angeht. Die aktuellen Flügelspieler, Lenz Demski und weitere spielen eigentlich im Zentrum, also weichen gerade nur auf den Flügel aus, weil die Flügelspieler mit Jane Peters und Leonard Onofaro verletzt waren, im Falle von Onofaro und von Peters noch aktuell verletzt sind, aber er wird bald zurückkommen. Dadurch rücken die Jungs wieder ins Zentrum und man hat dann noch Serjan, Luca Erdelkamp, die auch aktuell dort spielen. Also man hat da durchaus ein Überangebot und kann das einfach auffangen.
Wie blickst du denn jetzt so auf die restliche Saison von Wacker Oberkastrop? Wie schätzt du sie ein? Was ist da möglich?
Ja, sie fangen jetzt wieder an zu punkten, zum Glück. Es ist ja wirklich eine kuriose Saison. Trainer aus der Westfalenliga haben sie als Top-Favoriten auf den Aufstieg gehandelt. Dann dieser schlechte Start, dann die Trennung von Kevin Großkreuz und Jimmy Timm. Jetzt Toni Molina wieder da, einer der beliebtesten Trainer, die es in Oberkastrop je gab. Mit ihm kommen auch die Ergebnisse so langsam wieder zurück. Jetzt am Sonntag 2:1 Heimsieg gegen den SV Meinerzhagen in Unterzahl, den ich mir auch angeguckt habe. Aktuell beschränkt sich Wacker so ein bisschen auf Abstiegskampffußball. Also man geht in den tiefen Block, man verteidigt, man absorbiert und schaut umzuschalten. Hat jetzt 2-mal getroffen über Standards am Sonntag, was auch eine Waffe werden kann. Ich glaube, dass sich auf Dauer Wacker aus diesem Kellerbereich der Westfalenliga irgendwie mehr nach und nach rauskämpfen wird. Allerdings vorne brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Da wird nicht mehr angegriffen. Am Ende wird es vielleicht ein solider Mittelfeldplatz, wenn ich jetzt versuche, in die Glaskugel zu gucken. Aber Fußball ist verrückt und kann man eigentlich nicht prognostizieren.
Das kann man jedes Wochenende sehen. Jetzt hast du den neuen Trainer schon angesprochen. Was macht den so beliebt?
Toni ist einfach menschlich sehr nahbar. Also er ist sehr super freundlich und nett zu allen. Er hat immer ein Grinsen im Gesicht, wenn er über den Fußballplatz läuft. Er hat einfach so einen positiven Eindruck hinterlassen in seiner ersten Amtszeit, weil er das kombiniert aus diesem wirklich super, super lieben, netten Menschen und ein absoluter Fußballfachmann. Also er war Trainer im Nachwuchsleistungszentrum von Fortuna Düsseldorf, war lange Trainer in der Oberliga Niederrhein, hat dort zuletzt als sportlicher Leiter bei seinem Heimatverein VfB Hilden gearbeitet. Also der kennt sich im Fußball überragend aus und ist gleichzeitig auch noch super nett. Das hat ihn, glaube ich, sehr beliebt gemacht. Was allerdings auch nicht heißt, dass andere Wacker-Trainer irgendwie unbeliebt waren oder so. Ich glaube, ähnliche Attribute haben auch auf Jimmy Timm und Kevin Großkreuz zugetroffen. Aber Toni war einfach immer ein Name, der, nachdem er gegangen ist bei seiner ersten Amtszeit, immer wieder auf Irin rumschwebte und alle immer gesagt haben, oh, was macht der Toni eigentlich gerade? Und das war ja so toll mit ihm.
Das klingt doch echt nicht schlecht. Lars, heute geht der Weihnachtsmarkt los. Wir nehmen am Donnerstag auf. Da werde ich mich gleich hinbegeben. Ich hoffe, dass ich dich da auch das ein oder andere Mal antreffen werde. Wie sieht's aus?
Ja, gehe ich von aus. Ja. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass ich ab und zu da sein werde und ja auch beruflich dann 4-mal im Dezember mit der Kollegin Nora Wager.
Ganz kurz, was hat es mit dem Kneipenquiz auf sich?
Ja, wir werden jeden Montag nach den Adventssonntagen, also wenn sonntags 1., 2., 3., 4. Advent ist, immer der Montag danach, werden wir ab 19 Uhr ein Kneipenquiz auf dem Weihnachtsmarkt veranstalten. Da kann jeder kommen. der Bock hat, ein bisschen zu rätseln, ein bisschen zu quizzen, kann gerne vorbeischauen, sich mit seinem Team anmelden. Also es ist so ein Team-Ding. Man kann so seine Freunde, Verwandten, Bekannte, Omas, Tanten, Onkels alle zusammentrommeln, sein Team melden und Nora und ich werden uns da nette Fragen überlegen, vielleicht eine kleine lustige Atmosphäre dort schaffen. Alle können quizzen und dann gibt's auch ein bisschen was zu gewinnen von den Partnern. Ich glaube, das ist eine coole Nummer. Also wer montags abends nach den Adventssonntagen nichts zu tun hat, ist da herzlich eingeladen, vorbeizuschauen.
Also einfach hinkommen und da kann man dann sagen, hier, wir machen mit.
Genau, also 19 Uhr geht's los. Vielleicht ist man dann ein bisschen eher da. Ich meine, man kennt uns ja und sonst kommt man zur Bühne und fragt, wo denn Nora und Lars vielleicht rumrennen. Kann man uns anquatschen, sich anmelden. Fabian Hollendorf wird ja sicher auch häufiger mal da sein. Sonst den anquatschen, um sein Team zu melden. Und ja, alles unkompliziert. Kriegen wir alles hin. Wer mitmachen will, wird schon einen Platz finden.
Yes, sehr gut. Wer mitmachen will, kann da hinkommen. Wer lesen will, was wir schreiben, unter anderem auch über den Castrop-Rauxler Sport, aber natürlich über alle anderen Themen auch, die wir hier im Podcast besprochen haben, dem kann ich ein RN Plus Abo ans Herz legen. Das kostet gerade nur 1 Euro, noch bis zum Jahresende. Da sollte sich jeder mal informieren, der sich für Castrop-Rauxler interessiert. Und mit dieser Botschaft verabschiede ich mich von Lars Biermann. Dankeschön.
Gerne.
Eine Explosion, ein Blitzer und ein Top-Talent von Wacker Oberkastrop. Das waren unsere 3 Hauptthemen für diese Woche. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Bevor ich euch jetzt aber ins Wochenende verabschiede, habe ich noch einen Lesetipp für euch. In eine Reportage von Johannes Wenzel solltet ihr unbedingt mal reinschauen. Kommt in die Stadt, heißt die. Wie Modehändler in Castrop-Rauxel über Fast Fashion denken. 3 Händler aus der Altstadt erzählen offen, wie sie mit Billigmode und Online-Konkurrenz umgehen und wo sie Chancen sehen für sich. Von der Kritik an Wegwerfmode über Bilder aus der Atacama-Wüste bis zu Kundinnen und Kunden, die wieder mehr auf Qualität achten. Lesenswert, weil es zeigt, was das Thema direkt vor unserer Haustür bedeutet. Für unsere Läden, unsere Innenstadt und unseren Alltag. Das war es jetzt aber wirklich mit der Episode 184 vom Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber das habe ich gerade schon mal gesagt. Wenn ihr Themenwünsche habt, Vorschläge, Fragen, Feedback, dann schreibt uns doch gerne einfach an podcast@ruhrnachrichten.de. Nächste Woche sind wir wieder für euch da mit frischen Nachrichten aus der Europastadt. Bis dahin, passt auf euch auf, kommt gut durch die Woche, besucht den Weihnachtsmarkt vielleicht und bis zum nächsten Mal. Glück auf!